HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Die mächtigste Stadt der Welt nennt sich Washington gerne. Washington, das ist aber auch Armut und Kriminalität.
Washington ist eine der dynamischsten Städte Amerikas. Lauter junge Leute ziehen hierher.
The frustration for many people who live in the District of Columbia right now.
Unser Problem hier in Washington im District of Columbia ist, dass wir kein Staat sind und im Kongress keine Stimme haben.
Wir ehren die Gefallenen aller Kriege, die Männer und Frauen, die für Amerika gestorben sind. Und außerdem sind hier zwei Präsidenten begraben.
You know, I go to Washington and I see all these politicians. And I see the swamp.
The decision-making process inside the White House is broken.
Der Entscheidungsprozess im Weißen Haus ist kaputt.
Die Personalentscheidung verkündete Trump per Twitter. Er sei erfreut, mitzuteilen, dass er Heimatschutzminister John Kelly zum neuen Stabschef im Weißen Haus ernannt habe.
Und da steht es, schön und elegant, an der Pennsylvania Avenue Nummer 1600. Die berühmteste Adresse der Welt, das Weiße Haus. Das strahlt blütenrein und zwingt eigentlich mit seiner klassischen Form auch die Menschen, die dort arbeiten und wohnen, zu tadellosem Verhalten und würdigen Manieren. Immerhin ist das Weiße Haus der Regierungssitz einer Weltmacht. Aber dort regiert seit über einem halben Jahr der Pöbel, wohlhabender Pöbel, der den Ruf der Vereinigten Staaten ruiniert. Was wohl Abraham Lincoln hinter der steinernen Stirn seines Denkmals über die Machenschaften in Washington denkt? In der Hauptstadt an der National Mall thront der 16. amerikanische Präsident in einem weißen Tempel. Und genau da beginnen wir unsere heutige Tour durch die Stadt, zusammen mit Andreas Heuchler, der jahrelang aus Washington für uns berichtet hat. Guten Abend.
Guten Abend.
Auch Präsident Trump war am Tag seiner Amtseinführung zusammen mit seiner Frau am Denkmal von Lincoln. Ist ein Bildtermin auf den Stufen dort in diesem Tempel Pflicht? Was bezeugt ein Präsident damit?
Abraham Lincoln ist der Überpräsident der Vereinigten Staaten. Er ist mit Abstand der beliebteste. Und zwar nicht, wie man das in Europa denken mag, als derjenige, der die Sklaverei abgeschafft hat, sondern als Präsident der Einheit, der eben 1861 bis 65 diesen Bürgerkrieg zu einem Ende hat bringen können, der die Einheit des Landes garantiert hat. Und am Denkmal an der Seite ist auch aus meiner Sicht einer der tollsten Texte der Weltliteratur, nämlich die Gettysburg Address, abgedruckt, kann jedes Kind in Amerika auswendig. Diese 2-Minuten-Rede an die Einheit mit dem Ende, dass eben die Regierung vom Volk, durch das Volk, für das Volk erhalten bleiben soll, selbst in diesen schwierigen Bürgerkriegszeiten. Und da kann sich eigentlich keiner herausnehmen, auch kein Donald Trump. Da muss auch er auf diese Treppen. Der zweite große Sinn ist natürlich eingelassen auf die Stufen dieses großen und bedeutenden Denkmals I Have a Dream. 1963, Martin Luther King stand da beim March of Washington und hat diese andere berühmte Rede Amerikas gehalten.
Drei Monumente auf dieser National Mall in Washington halten ja die Erinnerung an Kriege wach, die die Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert geführt haben, unter anderem in Vietnam. Und auf dem Denkmal für diesen 15 Jahre dauernden Krieg stehen alle Namen der gefallenen US-Soldaten. Wie wirkte das auf Sie, als Sie das erste Mal sahen?
Trenntreibend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da lief mir ein Schauer über den Rücken. 60.000 Tote auf der amerikanischen Seite in diesem fernen Land, das, ich würde meinen, 1960 die Mehrzahl der Amerikaner nicht mal kannte, nicht mal orten konnte auf der Landkarte. Und was dann eben zu diesem langen, blutigen, furchtbaren, ekelhaften Krieg geführt hat und auch zu einer großen Friedensbewegung natürlich in den Vereinigten Staaten. Das war so der Eindruck, all das auf einmal. Es ist hier sicherlich eines der intensivsten Denkmäler auf der Mauer.
Und gehen Amerikaner dorthin, wenn sie eine Reise in ihre Hauptstadt machen?
Ja, das ist ein Pflichtprogramm für die Amerikaner. Viele gehen an das World War II, also das Memorial für den Zweiten Weltkrieg, Korea auch. Aber Vietnam hat sicherlich eine Sonderrolle, weil eben die zeitliche Nähe noch gegeben ist und auch Veteranenverbände da Touren dorthin organisieren, um das Gedenken wachzuhalten. Das ist schon sehr, sehr wichtig für die US-Amerikaner. Und man muss ja auch sagen, dass das Verhältnis zum Militär insgesamt ein komplett anderes ist als hierzulande. Der Patriotismus ist weit verbreitet und the men and women who are serving in the military, also diejenigen, die wirklich für das Land ihr Leben ließen und sich aufopfern, auch in den neueren Kriegen in Afghanistan beispielsweise oder im Irak, ist eine vollkommen andere Stellung gesellschaftlich als in Deutschland.
Vor wenigen Wochen erst hat das Land seinen Nationalfeiertag zelebriert, 4. Juli. Unabhängigkeitstag. Wie machen das die Hauptstädter?
Ich habe eine banale Antwort. Die meisten Amerikaner laden die Nachbarn und die Verwandten zum Barbecue ein. Also ja, es wird gegrillt. Das ist mal ganz klar. Es gibt eine Parade auf der Constitution Avenue. Die ist sehr, sehr bunt. Hervorragende Marching Bands, also Kapellen mit viel Blech, die aber nicht alte Gassenhauer spielen, sondern das Repertoire der gegenwärtigen Popmusik. Bruno Mars beispielsweise, richtig funky. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die man da hören kann und beobachten kann. Buntes Treiben wie Karneval eigentlich in Deutschland. Und darüber hinaus gibt es abends auf der National Mall mit dem Hintergrund des Washington Monument, das ist dieser Obelisk, der in der Mitte der Mall auch die architektonische Mitte darstellt, gibt es ein großes, großes Feuerwerk, was choreografiert ist und schon Spaß macht. Und dann ist die National Mall wirklich voll.
Jeder deutsche Korrespondent in Washington muss mindestens einmal während seiner Zeit über diesen 4. Juli berichten. Ihre Kollegin Sabrina Fritz war dieses Jahr dran und sie ging dorthin, wo die amerikanischen Touristen hingehen, wenn sie am 4. Juli in ihre Hauptstadt fahren.
Vor dem Nationalarchiv in Washington hat sich eine lange Schlange gebildet. Ein Saxophonspieler sorgt für Unterhaltung. Amerikaner aus dem ganzen Land nutzen das lange Feiertagswochenende für einen Besuch in der amerikanischen Hauptstadt. Besonders groß ist der Andrang in der Rotunde. Dort in einem großen, runden Raum liegt sie. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, gut geschützt in einer dicken Glasvitrine. Fotografieren, Kaugummi kauen oder essen ist verboten. Mia ist aus Kalifornien mit ihrem Mann zu Besuch. Es ist die Grundlage für unser Zusammenleben, sagt sie über das Papierstück. Am 4. Juli, vor 241 Jahren, haben sich 13 US-Bundesstaaten damit von Großbritannien losgelöst. Es waren kluge Männer, die dieses Schriftstück verfasst haben. Alle Menschen sind gleich, steht darin, dass jeder das Recht auf Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück hat. Und dass jede Regierung, die diese Rechte missachtet, abgesetzt werden kann. Zur aktuellen Regierung meint Mia, hoffentlich dauert es nicht 8 Jahre, sondern nur 4 oder jetzt nur noch 3,5. It won't be 8 years, it'll just be 4 years more, 3.5. Donald Trump ist in der White House. Vor dem Nationalarchiv hat sich ein Händler aufgebaut, der Trump-Kappen und T-Shirts verkauft. In einer Viertelstunde wird der eine Make America Great Again-Mütze los. Es sind vor allem ältere weiße Amerikaner, die Trump unterstützen, sagt der Mann, der sich Abraham nennt.
They buy 2, 3, they buy up to 5, 6.
Sie kaufen 2 bis 3, manchmal 6, erzählt er. Er selbst mag Trump nicht, aber er hat 3 Kinder und würde alles tun, um sie satt zu bekommen. Eine ältere weiße Amerikanerin bleibt an dem Stand stehen. Amerika verliert seine Unabhängigkeit und jemand muss sie erhalten, sagt sie. Warum verkaufen Sie keine Barack-Obama-Mützen, will eine Gruppe von Frauen wissen.
No, thank you. No, thank you.
Amerika 2017, von Einigkeit keine Spur.
I mean, there's a lot been going on, so I mean, I feel like now it's kind of calmed down a little bit, which is kind of good, I guess.
Es ist viel passiert, aber ich glaube, es beruhigt sich gerade ein bisschen, was gut ist, sagt eine junge Frau aus Indien. Und ihre Tochter schiebt noch einen Witz nach.
If Hillary and Trump are on a boat and the boat sinks, who survives? America.
Hillary Clinton und Donald Trump sitzen in einem Boot, das sinkt. Wer überlebt? Amerika. Und dann begegnet die Reporterin 2 Donalds. Donald 1 und Donald 2.
Donald 1, Donald 2.
Über den dritten Donald möchte er wenig sprechen. Ich möchte einfach ein besseres Leben für meine Kinder, verstehen Sie das?
Just make a better life for my children. And I understand.
Amerika an seinem höchsten Nationalfeiertag. Die Sonne scheint, die Museen sind voll, aus den Händen tropft das Eis. Am Abend wird das traditionelle Feuerwerk explodieren. Eine Medienschlacht, die den Präsidenten derzeit mehr als alles andere beschäftigt, ist diesen Menschen jedenfalls herzlich egal.
H2 der Tag, heute auf Weltreise in Washington, in der Hauptstadt eines Landes, das sich nach Ansicht vieler in Abwicklung befindet. So heißt jedenfalls der Titel der Bestandsaufnahme von George Packer, die in den USA ein Bestseller wurde. Unter anderem wegen dieses fast schon lakonischen Porträts von Tammy Thomas.
Tammy Thomas wuchs auf der Ostseite von Youngstown auf, einer Stadt in Ohio. Noch Jahre später, als ihr Viertel längst verkommen und sie auf die Südseite gezogen war, und als die Südseite verkommen und sie auf die Nordseite gezogen war, fuhr sie manchmal, wenn sie eine gewisse Stimmung packte, mit ihrem metallic-grauen Pontiac Sunfire, Baujahr 2002, über die Autobahn, die die Stadt seit den 60er Jahren entzweischnitt, um sich in ihrer alten Nachbarschaft umzusehen. Als Tammy in den 60er und 70er Jahren aufwuchs, war der Osten noch ein gemischtes Viertel gewesen. Ihre Nachbarn in der Charlotte Avenue waren Italiener. Gegenüber wohnten Ungarn, das blaue Haus gehörte einer Familie aus Puerto Rico. Auch einige schwarze Hauseigentümer gab es. Wenn man die Straße hinuntersah, konnte man die Spitzen der Schornsteine in der Ferne erkennen. Und manchmal trug der Wind den Schwefelgeruch heran. Die Männer der Ostseite verdienten gutes Geld. Die meisten arbeiteten in den Stahlwerken. Man war stolz auf die dreistöckigen, gepflegten Giebelhäuser, auf die Veranden und Vorgärten und wartete nicht lange, um nötige Reparaturen auszuführen. Wenn Tammy heute über den aufgebrochenen Asphalt ihrer Kindheitsstraßen fuhr, staunte sie immer wieder über die leeren Grundstücke, über die Stille in den einst so lebendigen Straßen. Sie hatte vielleicht gehofft, dass die alten Familien noch einmal aus ihren Häusern treten würden und war nun enttäuscht, dass von dem Viertel nichts übrig geblieben war. Was war hier nur geschehen? Wo waren die Dinge, die aus diesem Ort eine Heimat gemacht hatten? Die Geschäfte und Schulen, die Kirchen, Spielplätze, Obstbäume. Es war alles weg. Auch die Hälfte der Häuser war verschwunden und zwei Drittel ihrer Bewohner. Der Osten war nie die feinste Adresse von Youngstown gewesen, aber es war das Viertel mit den meisten schwarzen Eigentümern. Und Tammy war es immer so vorgekommen, als wäre es nirgends grüner und großzügiger und schöner. Damals konnte man im Lincoln Park Pfirsiche pflücken. Heute fällt der Ort an die Natur zurück. Rehe grasen auf den überwachsenen Grundstücken inmitten des Sperrmülls.
Wie aber passt diese Geschichte aus George Packers Buch »Die Abwicklung« zu jener Beschreibung der Vereinigten Staaten, die der dienstälteste Senator John McCain vor wenigen Tagen im Kongress zu Protokoll gegeben hat? Seine Rede wurde über die USA hinaus zur Kenntnis genommen. Die deutsche Tageszeitung Die Welt druckte sie sogar in Gänze ab. Und bemerkenswert an ihr waren unter anderem diese Charakterisierungen der USA.
This country, this big, boisterous, brawling, intemperate, restless, striving, daring, beautiful, bountiful, brave, good and magnificent country needs us to help it thrive.
Andreas Horchler, wie hat Senator McCain da sein Land beschrieben?
Ja, dieses gewaltige, unbändige, unersättliche, ruhelose, das vorwärtsstrebende, risikobereite, schöne, großzügige, tapfere, gute und herrliche Land, das uns, die Senatoren, braucht, auch den 80-jährigen an einem Hirntumor erkrankten Senator aus Arizona, um voranzukommen, um gedeihen zu können.
Das war ja auch eine Liebeserklärung?
Ja, das war es absolut. Ja, kann man nur so sagen. Und ich muss sagen, ich verstehe das auch ganz gut, diese Liebeserklärung. Denn so viel wie fast alle Amerikaner ihr Land sehen, sieht John McCain das auch. Und er ist ein erklärter Gegner des jetzigen Präsidenten. Er hat ja,
obwohl er Republikaner ist,
gestenreich den Daumen gesenkt zum vorläufig letzten Versuch, eine Gesundheitsreform, eine Abkehr von Obamacare auf die Reihe zu bekommen. Und hat mit No votiert im US-Senat unter großer Anteilnahme. Aber das ändert nichts daran, dass die Amerikaner ihr Land lieben. Und ich möchte ganz gerne mal ganz kurz zitieren etwas, was auch jeder Amerikaner kennt und was so schön klingt, ganz gerne in Englisch. Thomas Jefferson, 4. Juli haben wir gerade drüber gesprochen, Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, schrieb da rein: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, endowed by their creator by certain unalienable rights, that among those are life, liberty and the pursuit of happiness. Also, alle Menschen sind gleich von ihrem Schöpfer ausgestattet mit unveräußerlichen Rechten, Leben, die Freiheit und, was ich besonders charmant finde, das Recht des zum Streben nach Glück. Also etwas ganz Wunderbares, schönes, alter Text, sehr präsent bei allen Amerikanern, unter anderem bei John McCain.
Ein Wort oder eine Beschreibung, ein Charakteristikum seiner Rede über die Vereinigten Staaten war ruhelos. Das ist ja auch eine Zuschreibung, die ganz sicher zutrifft auf die aktuelle Politik unter Präsident Trump. Wie war das für Sie als Korrespondent? Begann Ihr Arbeitstag mit dem Check von Trumps Twitter-Account? War das mindestens so wichtig wie die Lektüre der großen amerikanischen Tageszeitung?
Naja, es ist eine kürzere Lektüre, weil Twitter ja nun begrenzt ist auf 140 Zeichen. Da war man also schnell durch, wenn es diesen neuen Tweetstorm gab. Wie der verarbeitet wurde, war interessant bei den großen Fernsehnetworks. Natürlich war eine Pflicht, Fox News anzugucken, also die konservative Seite des Medienspektrums. Auf der anderen Seite CNN, ABC, NBC, CNBC. Aber auch, wie gesagt, Twitter, Facebook, andere soziale Medien und die Washington Post, New York Times, Politico, selbstverständlich, aber auch zunehmend abseitige oder uns abseitig erscheinende Medien kamen hinzu, wie beispielsweise Breitbart News. Da musste man schon durchaus mal reingucken, denn daraus hat Donald Trump sich scheinbar hier und da auch bedient, um zu zitieren und Tweets abzusetzen. Also insofern, das gehörte zum Quellenstudium durchaus dazu.
Und wie ruhelos die Politik im Weißen Haus derzeit ist, das zeigt auch der kürzliche Bericht ihrer Kollegin Martina Butler über das Ritual der Pressekonferenzen im Weißen Haus. Da, als sie diesen Beitrag für uns schrieb, ist nur wenige Tage her, da gab es einen Pressesprecher, der heute schon Geschichte ist.
Ja, nein, 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 ja. Seit einigen Wochen ist die entscheidende Frage jeden Morgen für Journalisten, die im Weißen Haus arbeiten: Gibt es die tägliche Pressekonferenz oder nicht? Und heißt es Kameras aus oder an? Einige Nachrichtensender übertragen die Briefings in der Mittagszeit live, bis vor ein paar Wochen. Seitdem gibt es nämlich öfter Pressekonferenzen, bei denen es heißt Kameras aus. Jim Acosta von CNN wollte von Pressesprecher Sean Spicer wissen, warum neuerdings immer öfter die Kameras der Fernsehsender ausbleiben müssen.
Warum sollen wir nicht die Kameras anschalten, Sean? Sie sind im Raum, die Beleuchtung ist an. Warum lasst ihr uns nicht die Kameras anschalten? Das ist eine legitime Frage. Du bist ein Pressesprecher, der von Steuergeldern bezahlt wird. Du musst uns doch wenigstens beantworten, warum wir die Kameras nicht laufen lassen dürfen.
Die Pressekonferenzen sind wichtig. Da sind sich die Journalisten einig. Ron Elving vom öffentlich-rechtlichen Radiosender NPR erklärt deren Funktion.
Im Idealfall wird so die Öffentlichkeit über die Arbeit der Regierung informiert. Diese Funktion können die Briefings häufig erfüllen, aber die existieren, wenn wir ehrlich sind, auch als eine Art Gemeinschaftsevent, das den Interessen der Nachrichtenkanäle und des Weißen Hauses dient.
Die White House Correspondents Association hat deutlich kritisiert, dass häufig die Kameras ausbleiben müssen. Sie fordern Transparenz von der Regierung. CNN hat zu den kamerafreien Pressekonferenzen inzwischen einen Gerichtszeichner geschickt, ihr Weg, um ein Bild zu den Worten zu liefern. Nur weil es keine Bilder mehr gibt, nicht mehr zu den Briefings zu gehen, ist für Radioreporterin April Ryan, die seit mehr als 20 Jahren über das Weiße Haus berichtet, der falsche Weg.
Auf Twitter haben einige gefordert, dass wir die Pressekonferenz boykottieren. Aber ein Boykott ist nicht die Lösung. Dann können wir keine Fragen mehr stellen und bekommen keine Antworten mehr. Dann machen sie einfach die Türen zu und lassen uns draußen.
April Ryan zählt darauf, dass in Gesprächen Lösungen gefunden werden. Die täglichen Briefings des Weißen Hauses haben vor allem in der Anfangszeit Rekordquoten erzielt. Pressesprecher Sean Spicer wurde regelmäßig bei der Comedy-Sendung Saturday Night Live durch den Kakao gezogen. Das Verhältnis zwischen Trump, seinen Leuten und den Medien ist angespannt. Regelmäßig beschimpft der US-Präsident Journalisten und Moderatoren. Und Trump wütet über Twitter, als drei Reporter ihre Kündigung bei CNN einreichen, nachdem ein Bericht zurückgezogen wurde, weil er nicht CNN-Standards entsprach. Ob und was falsch an dem Bericht war, ist unklar. Mary Harf, ehemalige Sprecherin im Außenministerium, ärgert sich über Trumps Twitter-Tiraden gegen CNN.
Es gibt eine Geschichte, die zurückgezogen wird. Sowas passiert. Und CNN feuert drei Leute, inklusive eines Pulitzer-Preisgewinners. Und gleichzeitig sagt und twittert der Präsident ständig Sachen, die falsch sind. Und der gleiche Maßstab gilt nicht für ihn. Ich hätte da gern etwas mehr Ausgeglichenheit.
Trump nennt CNN auf Twitter FNN, kurz für Fake News Network. Er fährt seine Attacken gegen die Medien weiter. Fox News-Moderatorin Meghan McCain ist genervt.
Ich bin so satt, dass das Weiße Haus die ganze Zeit über Fake News redet. Es gibt so viel wichtigere Themen derzeit. Es reicht.
Aber es scheint, dass das Weiße Haus auf die unterschiedlichsten Wege versucht, die Schlagzeilen zu kontrollieren und die Themen zu diktieren. Kameras aus ist da eine weitere Spielart.
Und jetzt sind wieder neue Leute für die Kommunikation des Weißen Hauses zuständig, deren Sprache, das kann man sagen, die der Gosse ist. Sie mussten ja diese Verrohung der politischen Sprache dem Publikum hier erklären. Hat das Ihr Verhältnis zu den USA beschädigt?
Schon, also das hat mich schon beeinflusst und das hat mich emotional auch runtergezogen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das in der realen Welt Auswirkungen hat. Pizzagate, es gab eine Pizzeria in der Nähe meines Wohnortes, 70, 80 Meter entfernt, Comet. Angeblich so haben tatsächliche Fake-Berichte evoziert, gab es dort einen kinderpornografischen Ring, initiiert von John Podesta und Hillary Clinton. Ende vom Lied war, dass ein bewaffneter Schütze aus dem Mittleren Westen anreiste und dort um sich schoss in einer Pizzeria, die ich mit meiner Familie besucht habe. Also insofern, das waren echte Fake News, die in die Welt gesetzt wurden und werden in großem Maße, in großem Umfang. Der Umgang mit dem, was von Donald Trump als Fake News bezeichnet wird, ist eine ganz andere Geschichte und ist sehr häufig sehr leicht zu entkräften durch Faktenchecks einfach. Und wir hatten eine Menge Not und im Prinzip seit der Wahl eine fast einseitige Berichterstattung. Also die Möglichkeiten jenseits der Politik in Washington irgendetwas zu machen, weil die mit einem solchen Tempo vorangegangen ist, waren gleich null. Mhm. An manchen Tagen zumindest mal. Also man ist gar nicht mehr. Und unser Job war ja im Prinzip im ganzen Land zu berichten und nicht nur aus dieser politischen Seifenblase heraus. Und das hat so großes Interesse in Deutschland auch gehabt, natürlich, verständlicherweise, diese neue Politik mit der Fäkalsprache, mit dem Überbordwerfen von allem, was Manieren, was politische Kultur angeht, dass wir genauso überrascht waren wie die amerikanischen Medien und wie die deutsche Öffentlichkeit.
Und haben Sie in Washington und auf Ihren Reisen, wenn Sie rausgekommen sind, Amerikaner getroffen, denen das peinlich war?
Ja, durchaus. Also das war in Washington eine fast komplett demokratische Stadt oder ein demokratischer Distrikt, sehr ausgeprägt, diese Scham. Das ging bis hin zu Freunden, die mich fragten, welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es denn für Amerikaner in Deutschland? Also die wollten ganz gerne nach Deutschland auswandern. Das war natürlich der Ausnahmefall. Viele glauben, das ist ein überwindbares Phänomen. Je weiter man aus der Hauptstadt rauskommt und insbesondere in Bezirke im Mittleren Westen oder in Appalachia, also in den Bergen, den Appalachen, was das traditionelle Kohlerevier ist der Vereinigten Staaten, die erhoffen und erhofften sich viel von Donald Trump. Und das, was ich wahrgenommen habe, war sehr stark die Auskunft, wir sind nicht mit dem Stil einverstanden. Wir erhoffen uns aber politisch und in der Verbesserung unserer Lebensumstände von diesem angeblichen Macher sehr viel.
Die amerikanische Presse, das kann man ja auch hier verfolgen, ist entweder demokratisch, also auf der Seite der Demokratischen Partei oder der Republikaner. Gilt das auch für die Hirne aus den Denkfabriken, die ja hier immer noch einen guten Ruf haben? Ja. Gibt es da Analysen, die über diese Parteilichkeit hinausgehen?
Es gibt immer wieder die Versuche, aber die Denkfabriken sind ja bestückt mit Köpfen, die meist aus der Politik kommen. Es gibt die sogenannte Swing Door. Eine Administration tritt ab und das Personal geht durch diese Drehtour durch, direkt rein in den Think Tank. Dreht sich der Wind politisch wieder, gehen sie wieder rein in die Politik. Also insofern, es sind die häufig die identischen Köpfe, die das eine tun oder das andere tun. Es gibt trotzdem die Bemühungen, denn die es ist eine Gewissheit, dass die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft und in der Politik, die ja eigentlich auf Konsens, auf Dialog, auf die Möglichkeiten zusammenzukommen setzt, dass all das nicht mehr funktioniert. Und die Versuche gibt es durchaus. Übrigens im Kongress inzwischen auch ein paar ermutigende Signale, eine überparteiliche Gruppe, die versucht, in der Gesundheitsreform irgendetwas auf die Reihe zu bekommen. Denn alle sehen, belässt man es so, kommen ungute Zeiten auf die Amerikaner zu, auf die US-Bürger zu. Und was Russland-Sanktionen angeht, zuletzt, auch da sprachen beide Kongresskammern über Parteigrenzen hinweg mit mehr oder weniger einer Zunge. Das war ganz interessant zu beobachten, vielleicht ein Hoffnungszeichen.
CNH, zwar der Tag auf Weltreise heute in Washington. Und die Lektüre, die wir ausgewählt haben, ist das Sachbuch Die Abwicklung von George Packer. Es war, als es 2013 in den USA erschien, dort sofort ein Bestseller. Warum? Weil wir mit Tammy Thomas und ihrer Lebensgeschichte Bekanntschaft machen und jeder Leser, vor allen Dingen in den USA, erkannt hat, Armut vererbt sich. Chancenlosigkeit auch, vor allem in einem Land, das mal eines der unbegrenzten Möglichkeiten war.
Während ihrer gesamten Kindheit wurde die Mutter immer wieder eingesperrt. Drogendelikte, Scheckbetrug, sogar Raubüberfall. Wenn Vicky versuchte, das Heroin zu entziehen, ging sie manchmal mit Tammy zu einem Gebäude im Süden der Stadt, das Buddha hieß. Dort trank sie Methadon aus einem kleinen Becher und Tammy bettelte, um es zu probieren. Ihre Mutter erlaubte es nicht. Da sie oft nichts zu essen hatte, lernte Tammy mit Werbekupons einzukaufen und ihrer Mutter jeden Tag einen kleinen Beutel vorzubereiten. Es kam vor, dass Vicky ihre Tochter einfach irgendwo vergaß, dass sie nicht zurückkehrte. Einmal war Tammy dabei, als ihre Mutter eine Überdosis nahm, und sie fragte sich, warum die Liebe für ihre Tochter so gering war, dass es ihr nicht gelang, aufzuhören. Erzogen wurde Tammy von ihrer Urgroßmutter. Granny war längst im Rentenalter, aber sie putzte und kochte noch immer für andere Leute. Sie hatte ein eigenes Haus gekauft. Nicht das Beste, aber ihr eigenes. Als Granny nicht mehr arbeitete, lebten sie von ihrer Rente und von Vickys Sozialhilfe. Sie hatten so wenig Geld, dass ihnen immer wieder das Gas abgedreht wurde. Als ihr Vater und ihre Großmutter noch am Leben waren, fuhr Tammy manchmal nach Westlake in die Sozialwohnungen auf der Nordseite, um sie zu besuchen. Etwas später hatte sie einige Freunde in den Ghettos im Osten, wo das Elend von Generation zu Generation vererbt wurde. Diese Leute lebten von Sozialhilfe und hatten keine Chance, jemals aus den Siedlungen herauszukommen. Kaufen konnten sie sich nur etwas am Monatsanfang, wenn die Ladenbesitzer die Preise anhoben, um von den ausgegebenen Sozialhilfeschecks zu profitieren. Selbst wenn sie eine Ratenzahlung mit den Gaswerken vereinbarten, standen sie doch immer in der Schuld. Sie blieben verschuldet, bis sie unter der Erde waren. Tammy schwor sich, niemals Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen und nie in eine solche Siedlung zu ziehen. Sie begnügte sich nicht damit, immer nur von der Hand in den Mund zu leben, ohne jede Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Sie fürchtete sich davor, in diesen Kreislauf gezogen zu werden.
Der Bundesstaat Ohio ist gar nicht so weit weg vom Kosmos der amerikanischen Hauptstadt. Aber Touristen kommen nie nach Youngstown, wo Tammy Thomas aufgewachsen ist. Ohio war übrigens einer der Bundesstaaten, den Donald Trump gewonnen hatte im vergangenen November. Und warum sollte ein Tourist auch dorthin wollen? In Washington ist es ja erstmal viel schöner, jedenfalls auf der richtigen Seite, auf der weißen Seite des Flusses, wo man Räder mieten kann wie in jeder europäischen Großstadt und wie ihr Kollege Jan Bösche weit besser vorankommt als zur Stoßzeit mit dem Auto.
Radfahren in Washington kann ein ganz schönes Abenteuer sein. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit muss ich durch den Thomas Circle.
Aus der 14. kommt nichts mehr, na dann. So, eine Spur gewechselt, am Lastwagen vorbei, am Bus vorbei. Und schon haben wir grün im Kreisel.
Das sind die gefährlichen Momente. An anderen Orten hat die Stadt Radfahrern den roten Teppich ausgerollt. In der M Street gibt es zum Beispiel einen breiten Fahrradstreifen mit Pollern geschützt. Hier rollt man sicher am Autostau vorbei. Es hat sich viel getan für Fahrradfahrer, sagt Colin Brown von der örtlichen Radfahrervereinigung. Einen besonderen Schub habe das Fahrradverleihsystem Capital Bike Share gebracht, das es seit 2010 gibt.
Weil es mehr Leute auf Fahrräder geholt hat, die verschiedensten Leute. Es zeigt der Öffentlichkeit, dass es unterschiedlichste Radfahrer gibt. Nicht nur Hobbyfahrer in Radlerhosen. Leute fahren jeden Tag zur Arbeit, im Anzug oder in ihrer Uniform.
Washington war die erste Stadt in den USA mit einem Verleihsystem. Jetzt gibt es ähnliche Systeme schon in vielen Städten. Stadtverwaltungen pinseln Radstreifen auf die Straßen. Alte Eisenbahntrassen werden zu Radwegen umgebaut. Radfahren ist nicht mehr nur für Arme, die sich kein Auto leisten können. Radfahren ist in. Das gefällt nicht allen. Vor 2 Jahren gab es in der Washington Post eine böse Kolumne. Radfahrer sollten auf eigenen Wegen durchs Grüne fahren, ansonsten aber schieben. Auf Straßen hätten sie nichts verloren. Für Fahrradlobbyisten wie Colin Brown eine Herausforderung.
Wenn man sich mit Leuten zusammensetzt und erklärt, warum es gut ist, Fahrräder im Transportmix zu haben, dann lenken sie ein. Zum Beispiel mit der Frage, dein Nachbar könnte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder 1-2 Parkplätze in der Nachbarschaft blockieren. Ein Auto mehr vor dir in der Ampel, einer mehr, der in der Innenstadt einen Parkplatz sucht.
Als Radfahrer muss man immer aufpassen, dass man nicht von einem abbiegenden Autofahrer auf die Haube genommen wird. In Washington enden gut ausgebaute Radwege gerne mal mitten auf einer dreispurigen Straße. Das ist hier nicht anders als in deutschen Städten. In der Radfahrerhochburg Portland gab es vor ein paar Jahren mal eine Studie, was die Leute vom Fahrradfahren halten.
Es gibt eine große Gruppe, die bereit ist, es auszuprobieren, wenn es einen sicheren, stressfreien Platz dafür gibt.
Zum Einstieg helfen vielleicht Touren im Urlaub. Bundesstaaten wie Iowa oder Oregon haben erkannt, dass mit Radfahrern gute Geschäfte zu machen sind. Sie machen häufiger Pause als ein Autofahrer.
H2 der Tag auf Weltreise in Washington mit unserem ehemaligen Korrespondenten Andreas Horchler, der vor kurzem gerade erst nach Frankfurt zurückgekommen ist. Reden wir über die Schönheiten der Stadt. Mussten Sie von Ihrem Büro weit laufen, um mal eine Denkpause einzulegen, fernab von der rasenden Geschwindigkeit des Nachrichtenumschlags in der Stadt?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben mit dem Büro in Washington eine wunderbare Lage an der M Street in Georgetown. Das ist einer der hübschesten Stadtteile der Stadt mit kleinen Hollandhäusern und so. Und es sind gefühlt vielleicht 120 Meter bis zum Fluss, bis zum Potomac River. Und gerade in Georgetown gibt es eine erschlossene Waterfront, wo man wirklich am Fluss sitzen kann, die Paddler sich ansehen kann, die da auf dem Fluss unterwegs sind, kleine Ausflugsdampfer und so weiter. Es gibt ein paar Kindervergnügungen und man kann einfach dort am Fluss mäandern und dazwischen ist der sogenannte C&O-Kanal, der die Chesapeake Bay mit dem Ohio River verbindet über eine sehr, sehr lange und weite Strecke und da braucht man wirklich auch nur einen knappen Kilometer vielleicht laufen und ist in absolut im Grünen und niemand behelligt einen mehr. Washington insgesamt ist ja eine relativ kleine Stadt, also kleiner als Frankfurt beispielsweise.
Und grüner, also ja. Jedenfalls ebenso grün. Innerhalb der Stadt gibt es ja auch Parks und sogar Trails, ja. Also Wanderwege, die mitten in Wohnvierteln beginnen. Einer führt sogar nach Ohio in die Heimat von Tammy Thomas aus dem Buch der Abwicklung. Die Abwicklung, nutzen die Hauptstädter diese Möglichkeiten?
Absolut. Die Washingtoner, die Washingtonians sind Jogger, kollektiv fast. Also unglaublich viele Menschen sind unterwegs auf diesen wunderschönen Trails, bei dem Kanal beispielsweise, aber auch in dem Rock Creek Park. Das ist so eine grüne Lunge mit einem reißenden Bach, der durch die Stadt hindurchschneidet und wo sich der Bach entlädt, dann in den Potomac River, unten in Georgetown eben auch. Und viele, viele Menschen nutzen das an den Wochenenden, um zu grillen beispielsweise und täglich um zu laufen. Also da scheint ein gewisses Suchtpotenzial zu sein, was Jogging in Washington angeht. Viele, viele Menschen sind in der Tat unterwegs und nutzen diese Angebote in der Stadt.
Und kann man auch mit dem Fahrrad in die schwarzen Viertel von Washington fahren. Würden Sie das tun?
Im Prinzip, es gibt, man muss über den Anacostia River, das ist der zweite Fluss in Washington, um nach Southeast zu kommen, was dieses afroamerikanische oder afroamerikanisch geprägte Viertel ist. Zur Hauptstraße schon, würde ich sagen, in diesem Bereich. Und die Episode für mich ist immer, zwei Kollegen, auch aus Deutschland, haben den mutigen Schritt gemacht, dass sie vor vielen Jahren in Anacostia, in diesem Viertel, ein kleines renovierungsbedürftiges Haus erworben haben, gekauft haben und gesagt haben, wir probieren das mal aus. Und ihre Aussage ist, ja, mit unseren schwarzen, nur schwarzen Nachbarn verstehen wir uns prächtig und an die Schüsse in der Nacht haben wir uns gewöhnt. Mhm.
Jede Hauptstadt der Welt, so auch Washington, ist ja sichtbar gegliedert nach Stadtteilen, aber auch unsichtbar. Nämlich in die Viertel, wo man wohnt und in die Viertel, wo man nicht wohnt. Wo wohnen Arrivierte in Washington und was kostet das?
Northwest ist der Quadrant sozusagen von diesem Viereck, der den den District of Columbia ausmacht. Nordwesten angrenzend an Maryland. Chevy Chase, haben vielleicht der ein oder andere Hörer schon mal gehört, ist ein Unterstadtteil, der sowohl in Maryland wie in Washington stattfindet. Da wohnen die Mitarbeiter der Weltbank, des IWF, die Diplomaten, viele Diplomatenfamilie, viele Journalisten auch. Es ist wahnsinnig teuer. Eine kleine Wohnung für $2,500, ein Häuschen oder ein Haus für $4,500 aufwärts. Gentrifizierung ist in diesem Bereich abgeschlossen.
Weil da sind keine anderen mehr.
Da sind keine anderen mehr. Man versucht bei den öffentlichen Schulen noch ein bisschen gegenzusteuern, dass man von anderen Stadtteilen Kinder hinaufbringt auf den Berg. Und zum Teil funktioniert das ganz gut. Northeast ist sehr hispanisch geprägt und auch traditionell schwarz geprägt, ist aber auch jetzt ein Stadtteil, der sich sehr entwickelt und sehr gentrifiziert in Unterbereichen und wo sehr, sehr viele Immobilien aufgekauft und weiterverwertet werden. Einfach im Prinzip bleibt es wirklich für die afroamerikanische Bevölkerung in Anacostia auf der Southeast Quadranten, auf diesem Bereich der Stadt und des Districts. Und da gibt es billigere Bleiben, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Am Ende ist es so, dass viele, die in Washington arbeiten, sehr, sehr weite Pendelwege aus Virginia und Maryland in Kauf nehmen.
Entsprechend ist auch sicher der Verkehr und diejenigen, die durch den Fluss zerschnitten werden, also in die ärmeren Viertel und die, die viel Geld haben, für die ist natürlich nicht so wichtig, was Obamacare ist und die Zukunft dieser Krankenversicherung. Aber für die Leute, die nicht genug Geld verdienen, für die ist das ein Thema, das sie am meisten umtreibt und auch am meisten politisch auseinanderdividiert. Antje Passenheim, ihre Kollegin, hat uns dazu heute einen Bericht geschickt.
I have no idea. Carney Follett ist ratlos. Warum müssen die Republikaner so kämpfen, um das durchzusetzen, was Präsident Trump ihnen doch am Tag 1 seiner Amtszeit versprochen hat? Die Absetzung von Obamacare. Wo sie doch die Mehrheit im Kongress haben. Mit ihrer Freundin Doris sitzt Carney im einzigen Pharma-Café von Union, einem 1000-Einwohner-Nest in West Virginia. Denn schließlich haben in ihrem Wahlkreis 98% für Trump gestimmt und viele gerade deshalb, weil sie sich keine teure Krankenversicherung vorschreiben lassen wollen. Nicht alle dachten von vornherein so, sagt Bill Schiffer vom Tisch gegenüber. Doch das habe sich geändert. Als wir nämlich merkten, dass die gesetzlich verschriebene bezahlbare Krankenversicherung gar nicht bezahlbar ist, dass die Behandlungszuzahlungen für viele von $1,000 auf das Siebenfache anstiegen und die Versicherungsprämien durch die Decke gingen. Wir müssen uns versichern, aber ich kann mir das nicht leisten, sagt eine dünne Frau mit Brille und großen Zahnlücken in ihrem Mund. $50, $60 im Monat und dann noch Zuzahlungen beim Arzt? Das geht nicht, wenn man nur ab und zu einen Putzjob hat. Vieles an der Reform muss noch verbessert werden, aber das ist machbar, einfach sogar, sagt Shay Lockwood. In einem kleinen Holzhaus weit ab von Union lebt die Krankenschwester mit ihrem Mann. Seit einem Unfall in einer Kohlemine ist er arbeitsunfähig. Er ist Demokrat, sie überzeugte Republikanerin und war eine der ersten, die Obamas Gesundheitsreform mit angeschoben haben. In ihrer Kommune half Shay Menschen, sich für die gesetzliche Versicherung zu qualifizieren. Ich war damals überwältigt von dem Ansturm, sagt sie. Die Leute kamen sogar zu mir nach Hause, um sich dabei helfen zu lassen. Ohne Obamacare würden all diese Menschen, denen sie geholfen hat, wieder ihre Versicherung verlieren. Gerade hier, inmitten der Kohlebrachen, wo die Hälfte der Erwerbsfähigen keine Jobs mehr hat. Diese Gegend hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten der USA. Viele Menschen würden früher sterben. Diabetiker, die nicht behandelt würden. Unsere Männer, die den Kohlestaub in den Minen eingeatmet haben, leiden unter Atemkrankheiten. Viele könnten sich keinen Arzt mehr leisten. Die erfahrene Krankenschwester tröstet sich. Nicht nur, dass der Senat das Ende von Obamacare erneut ausgebremst hat, nicht nur, dass auch in den Reihen der Republikaner immer mehr Widerstand wächst, auch viele Trump-Wähler in West Virginia denken darüber nach, wenn sie in ihre leeren Kühlschränke schauen und sich vorstellen, dass sie künftig auch ihre Arztrechnungen und Medikamente wieder selber zahlen sollen. Wir haben einen Nachbarn, der durch die Reform eine Krankenversicherung hat. Und der sagte meinem Mann, das ist die beste Versicherung, die ich je hatte. Und jetzt hat er Angst, sie zu verlieren. Mein Mann fragte ihn, hast du Trump gewählt? Er sagte ja. Und mein Mann, tja Kumpel, dann bekommst du wohl jetzt, was du verdienst.
Und jetzt setzt der amerikanische Präsident darauf, dass Obamacare einfach implodiert. Waren Sie mal, Andreas, beim Arzt in Washington?
Ja, ich war ein paar Mal beim Arzt, hatte den Segen, eine Auslandsversicherung zu haben über den Arbeitgeber. Bin sehr zuvorkommend behandelt worden, musste aber in Vorkasse gehen. Und das amerikanische Gesundheitssystem gehört zu den teuersten dieser Erde. Es ist unfassbar. Ein Familienmitglied musste einmal übernachten im Krankenhaus. Sie können sich nicht vorstellen, welche Art von Rechnungen auf einen einprasseln. Und zwar vom Fahrer, vom Arzt, vom Anästhesisten, von der Krankenschwester. Einzelrechnungen, die in der Summe einen unfassbaren Betrag hergaben.
Und die mussten Sie vorher entrichten, sonst wäre dieser Mensch, ich nehme an, es war ein Familienmitglied, nicht behandelt worden.
So ist es, genau. Ja.
Und wie macht man das? Wenn man es nicht kann.
Man hofft auf Ärzte und auf spezialisierte Kliniken und medizinische Einrichtungen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das karitativ zu machen, das aus freien Stücken zu machen, als Welfare sozusagen, als guten Beitrag für die Gesellschaft. Das ist so.
Man versteht ja jetzt, wenn man sowas hört, besser, warum es während Obamas Präsidentschaft als solcher Kraftakt gegolten hat, dass er das durch das Parlament bekommen hat. Die Republikaner hatten 7 Jahre Zeit, eine Alternative zu entwickeln. Warum ging das nicht?
Ja, die Republikaner haben in diesen 7 Jahren auch weit über 50 Anträge gestellt, um Obamacare wegzubekommen. In 7 Jahren meine ich durchaus, wie Sie, kann man Gesetzesentwürfe, die mehrheitsfähig sind, in Schubladen liegen lassen oder dort mal produzieren, dass sie dann irgendwann mal Realität werden können, wenn man die Macht hat. Jetzt hat man die Macht, nicht nur das Weiße Haus, sondern auch bei der Kammer des Kongresses. Und trotzdem funktioniert es nicht. Das ist für mich der tiefste Blick in die Seele der Republikanischen Partei, die keine mehr ist. Und seit Jahren schon nicht mehr. Es ist in Europa, in jeder europäischen Demokratie, wären das mindestens 3 Parteien vom Establishment, der Trump-Flügel und die Tea Party, die seit 2010 eben in den Vereinigten Staaten und in der Republikanischen Partei eine sehr große Rolle spielt und es schwierig erscheinen lässt, irgendeine Gesetzgebung mit einer Zunge auf den Weg bringen zu können.
Und deswegen bleiben Menschen wie Tammy Thomas aus dem Buch Die Abwicklung meistens unversichert, weil sie die monatlichen Prämien nicht bezahlen kann.
An einer weiterführenden technischen Schule erwarb sie einen Berufsabschluss. Sie arbeitete 2 Jahre lang als Kassiererin in einem Supermarkt, in der Hoffnung, eines Tages in die Verwaltung aufzurücken. Es wurde aber keine Stelle frei. Sie brachte 2 weitere Kinder zur Welt, 1985 einen Jungen, 1987 ein weiteres Mädchen. Der Vater beider Kinder war ein Mann namens Jordan. Sie hielt ihr Geld zusammen. Da sie gelernt hatte, Auto zu fahren, konnte sie ihre Besorgungen in den größeren Märkten am Stadtrand machen, die billiger waren. Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufte sie nach dem Layaway-Prinzip. Sie ließ die Waren reservieren und stotterte sie ab. Mit der letzten Rate nahm sie sie mit nach Hause. Sie war für Granny, das Haus und drei Kinder verantwortlich und begann, sich nach einer sichereren, besseren Stelle umzusehen. In den späten 80ern widmete Youngstown der Industriegeschichte der Region ein Museum. Das Gebäude des Architekten Michael Graves hatte die Form eines Stahlwerks mitsamt stilisierten Schornsteinen. Doch in Warren, in der Elektrofabrik von Packard, wurde weiterhin gearbeitet. 8000 Arbeiter stellten Kabelbäume und elektrische Bauteile für General Motors her. Die Arbeit war leichter und sauberer als in den Stahlwerken. 2/3 der Arbeitskräfte waren Frauen. Viele waren alleinerziehend, wie Tammy. Sie ging zum Vorstellungsgespräch und wurde gleich eingestellt. Für die Arbeit am Fließband erhielt sie $7,30 Stundenlohn. 1988 war das Jahr, in dem ihr der Ausstieg aus der Sozialhilfe gelang. Sie war jetzt Fabrikarbeiterin.
Und jetzt, Andreas Heuchler, sind Sie wieder zurück aus Washington. Sie sind in Deutschland, wo es keinen glamourösen Regierungssitz gibt wie das Weiße Haus. Sie sind zurück in einem politischen System, wo fast immer die stärkste Partei einen Koalitionspartner braucht. Sie sind zurück in einem Land, wo Wahlen eben nicht bedeuten, the winner takes it all. Ist unser Wahlrecht nicht ein gewaltiger Vorteil?
Absolut. Kann ich unterschreiben. Und gerade wenn man sich ansieht, dass Hillary Clinton 3 Millionen Stimmen locker mehr hatte, wahrscheinlich etwas mehr, dass Donald Trump mit wenigen 10.000, vielleicht 100.000 Stimmen insgesamt in diesen sogenannten Rust Belt Staaten, zum Beispiel Ohio, wo wir einiges gehört haben diese Stunde, in Michigan, in Wisconsin, die Wahl gewonnen hat letztendlich. Da kann man Vorwürfe machen, natürlich den Demokraten, die sich nicht darum gekümmert haben, in diesen Staaten überhaupt Wahlkampf zu betreiben. Gleichwohl, gerecht geht nach allem Verständnis, das uns natürlich in die Wiege gelegt wird als Mitteleuropäer. Eine Stimme zählt eine Stimme und nicht irgendetwas anderes, wie es in den Vereinigten Staaten ist, durch das Wahlmännersystem. Das kann einem nur spanisch erscheinen, auch wenn man sehr lange dort gelebt hat.
Würden Sie eine Wette darauf abschließen, dass Donald Trump die 4 Jahre durchsteht? Eigentlich finde ich das eine, ja, wie soll ich sagen, banale Frage, weil es jeder fragt. Aber ehrlich gesagt, je mehr man die Nachrichten verfolgt, desto mehr drängt sich die Frage auf, wo sind wir in einem halben Jahr?
Die Frage
wo stehen
ist,
wir an Weihnachten?
Ja, die Frage ist sehr reizvoll und das Tempo, das wir aus Washington vorgelegt bekommen und das nun auch seit geraumer Zeit schon, ließe eigentlich vermuten, dass diese Frage leicht negativ zu beantworten ist. Trotzdem, ich würde auf gar keinen Fall diese Wette abschließen, weil im Moment im politischen System, anders als in den rauen Schlagzeilen, die zu uns kommen, wenig dafür spricht, dass es anders sein könnte, also dass Donald Trump diese 4 Jahre nicht erfüllen wird. Mit anderen Worten, selbst wenn ein Amtsenthebungsverfahren kommt, ein Impeachment, das geht nicht in einem, nicht in 2 Jahren. Das geht bestenfalls am Ende dieser Legislaturperiode. Und dann wäre sie ohnehin vorbei. Und eine Mehrzahl der Amerikaner rechnet damit, dass er eine zweite Chance nicht bekommen wird, also eine zweite Amtszeit nicht bekommen wird. Es sei denn, Demokraten stellen sich so an, dass sie einen nicht präsentablen Kandidaten aufstellen.
Vielleicht schmeißt er eines Tages, diesem Mann ist ja alles zuzutrauen. Entnervt hin, wäre das eine Staatskrise? Ich meine, es ist auch schon mal ein deutscher Papst zurückgetreten und jeder hätte davor gesagt, was, das gibt's nicht.
Papst zurücktreten geht nicht, genau. Ja, nein, also das könnte theoretisch passieren. Dann würde nach momentaner Lage Mike Pence, der derzeitige Vizepräsident, das Amt übernehmen. Ein Mann, der aus der sehr konservativen Ecke kommt, ehemaliger Senator und Gouverneur aus Indiana und ein Mann, der aus der evangelikalen Bewegung kommt, früher mal übrigens Radiomoderator war. Und er würde die Geschäfte übernehmen. Viele demokratische Stimmen, gerade in Washington und in den Thinktanks, sagen, wäre das wirklich besser? Diese Frage wird auch aufgeworfen, durchaus.
Ebenso wird die Frage aufgeworfen und wahrscheinlich beschäftigt man sich sogar als Tourist damit, wenn man durch Washington fährt und am Weißen Haus vorbeikommt und am Kapitol, was ja auch ein prächtiger Bau ist. Was machen eigentlich die Demokraten da drin? Die haben eine überalterte Führungsriege und müssen ja irgendwann mal mit Alternativen rüberkommen. Ist dieser Zerrüttungsprozess seit der verlorenen Wahl nicht irgendwann mal auch vorbei?
Der Zerrüttungsprozess fußt viel früher. Viele Politikwissenschaftler sind der Auffassung, das beginnt mit der Ära Bill Clinton. Ein Präsident, der, um gewinnen zu können, sehr stark sich in die Mitte bewegt hat, die linke Flanke sozusagen der Demokraten offen gelassen hat. Das hat sich gezeigt im Wahlkampf 2016 mit Bernie Sanders, einem selbsterklärten demokratischen Sozialisten, den wir hier als Middle of the Road Sozialdemokraten vielleicht bezeichnen würden, der aber gerade junge Leute wirklich begeistert hat und den Nachweis geführt hat, es gibt eine amerikanische, US-amerikanische Linke. Durchaus. Die sucht ihren Weg und sie sucht ihn im Moment nicht unbedingt bei der Demokratischen Partei. Mhm. Hier ist dringend Handlungsbedarf. Mit Hillary Clinton, mit Joe Biden ist das vermutlich nicht zu machen. Es gibt einige Namen, Cory Booker, ein Mann aus New Jersey, der eine gute Figur macht, aber auch sehr aus dem Zentrum kommt, das für unser Dafürhalten eine konservative Ausprägung wäre, immer noch innerhalb der Demokraten. Also da wird es dringend Zeit, denn im nächsten Jahr sind Zwischenwahlen schon, wo es wirklich im US-Kongress, in beiden Kammern, im Senat und im Repräsentantenhaus um die Wurst gehen wird.
Insofern haben Sie ja auch, solange Sie dort waren, auch gucken müssen, was für Leute gibt es eigentlich in Montana als Gouverneur oder in Kalifornien oder in South Carolina oder wo auch immer. Sind das Schmieden für Talente, die man erstmal in Washington nicht wahrnimmt und wo es guten und von schlechten Journalismus unterscheidet? Ah, da sehen wir Talente, die vielleicht mal irgendwann auf der nationalen Bühne Erfolg haben können, so wie der bis dahin unbekannte Senator Barack Obama.
Aus Illinois, ganz genau, der von sehr wenigen verfolgt wurde. Nur 2004 sind viele aufmerksam geworden mit der Audacity of Hope, Wagnis zur Hoffnung, Rede für John Kerry damals. Aber das waren nicht besonders viele. Es werden Namen gehandelt im Moment. Die Castro-Brüder beispielsweise, ehemalige Bürgermeister von San Antonio, die den hispanischen Hintergrund haben, der natürlich immer wichtiger wird demografisch in den Vereinigten Staaten und die möglicherweise eine Chance haben könnten, aber eben in within the Beltway, also in der Autobahnumfahrung um Washington herum, nicht die großen Unterstützer haben. Also dieses Netzwerk müsste noch gebaut werden, damit die einschlagen könnten. Cory Booker habe ich schon genannt. Es werden ein paar andere Namen genannt. Nach wie vor Bernie Sanders, der wäre aber fast ein Greis, wenn er antreten würde. Und auch Joe Biden hat immer noch nicht ausgeschlossen, nochmal anzutreten. Das wäre nach meiner Auffassung die falsche Wahl.
Es bleibt also spannend, wieder mal,
ja,
spätestens im nächsten Jahr, nach Washington zu gucken. Andreas Heuchler, vielen Dank. Morgen sind wir immer noch in den USA, aber an der Westküste, auf Weltreise in Los Angeles. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.